Hey und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia.
Ich bin Mandy.
Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei unserer inzwischen dritten Folge unseres tollen Podcasts. Und es ist tatsächlich die erste Folge, nachdem wir unseren Podcast veröffentlicht und ausgestrahlt haben. Das heißt, wir sind jetzt auf Spotify.
Yay! Also, ich war total aufgeregt, als ich es gesehen habe. Du hast es ja schon ein paar Tage eher mitbekommen.
Ja, irgendwie hast du es nicht so ganz mitbekommen, ne?
Also, aber eigentlich ist es so, wir nehmen das Ganze über Anchor auf. Und Anchor kümmert sich dann quasi darum, dass der Podcast auf den verschiedenen Plattformen freigeschalten wird. Und eigentlich dauert das immer so ein bisschen. Aber bei Spotify war es wirklich am selben Tag noch bei Spotify Online. Und ja, ich war total aufgeregt. Das ist total cool, so seine eigene Landingpage zu haben und seinen Namen da zu sehen.
Ja.
Das ist irgendwie voll aufregend.
Wir sind jetzt offiziell unter die Podcaster gegangen.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe mir die Folge mal so kurz angehört. Ich fand schon ein bisschen cringy. Einfach, weil man sich halt selber zuhört. Und dann,
ich glaube, das gehört einfach dazu, gerade am Anfang.
Ja, da fällt einem mal so ein bisschen auf, wie man, also, dass man sich halt häufiger verspricht oder dass man die Sätze ganz anders anfängt, als sie aufhören. Das war so ein bisschen. Aber was ich mir schon, glaube ich, jetzt 4-5 Mal angehört habe, waren die Outtakes hinten. Also wenn ihr, hinten habt ihr dann die Automusik und danach kommen noch Outtakes. Ich glaube, das ist das Lustigste am ganzen Podcast.
Da habe ich mich auch schlapp gelacht, einfach über uns selbst.
Also die habe ich schon ein paar Mal angehört. Das geht, weil man sich damit Absicht ja so ein bisschen blamiert hat.
Das stimmt. Also nicht verpassen, hört es bis ganz zum Ende.
Genau. Und also freigeschaltet sind wir bis jetzt auf Spotify, Anchor, Radio Public, Google Podcasts und Breaker. iTunes sollte auch noch bald kommen und wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau.
Ja, mehr dazu nächste Woche.
Genau, oder halt immer, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, @buchcastmafia, dort werdet ihr immer informiert, sobald wir irgendwo neu zu finden sind oder Folgen-Updates kommen, genau.
Genau, generell kündigen wir dann immer an, wenn es eine neue Folge gibt.
Genau, und auch wichtig zu erwähnen in dem Zusammenhang, also Freitag ist es unser Upload-Tag, das habt ihr ja gemerkt, die erste Folge kam am Freitag raus. Genau, also könnt ihr euch jeden Freitag auf eine neue Folge freuen.
Ja, sehr gut. Gut, worum geht's heute in der dritten Folge?
Heute geht es um Dry.
Wie bereits angekündigt, aber dann übersprungen, weil der Favoritentag so lange ging, ne?
Genau. Ja, wir wollten das eigentlich schon letzte Woche machen. Wir haben es uns, glaube ich, auch in der ersten Folge angekündigt.
Aber ja, deswegen.
Ja.
Nun mit Verspätung Dry von Neil und Jared Schusterman.
Genau, aber vorher wollen wir euch noch erzählen, was wir aktuell lesen oder gerade beendet haben. Okay, bis zu Beginn?
Ja, ich habe jetzt Entführt zu Ende gelesen.
Mhm.
Habe ich da letzte Woche schon drüber gesprochen. Will eigentlich auch gar nicht mehr so viel darauf eingehen. Ich habe es durchgelesen, war ganz gut. Und jetzt lese ich die Bücherdiebin von
Markus
Zusek. Ja, stimmt.
Ja.
Es ist ein super bekanntes Buch, es ist auch schon älter. Sollte den meisten bekannt sein. Es geht um Liesel, ein kleines Mädchen, was halt, ich glaube, 3 Bücher insgesamt stiehlt. Und es spielt in der ganzen Zeit um den Nationalsozialismus. Und ich bin auch noch nicht so weit. Ich bin gerade seit 80, 90.
Mhm.
Und jetzt, ich finde die Erzählweise so witzig, weil das ganze Buch wird ja aus Sicht des Todes erzählt.
Ach krass,
ne? Ja, also der Tod spricht zu dir, er sagt das nie so, dass er der Tod ist. Und es ist ganz, also die Kapitel sind unterschiedlich lang und die fangen immer an mit so einer Randbemerkung vom Tod zu den Charakteren oder sowas. Oder zu dem Ort oder es springt auch ein bisschen her am Anfang. Deswegen fand ich es ein bisschen schwierig, da erstmal reinzukommen, aber jetzt finde ich das irgendwie super cool und ist mal was ganz anderes. Und die Idee finde ich auch echt interessant.
Okay, cool. Und ich habe bei Goodreads aber gesehen, dass du Entführt auch 4 Sterne gegeben hast.
Ja. Darüber reden wir auf jeden Fall nochmal in einer Podcast-Folge.
Genau.
Ich fand es super, super spannend. Also das war das Hauptding, wie spannend ich das fand. Es war halt so eine innere Zerrissenheit, die sich irgendwie gern haben, obwohl er sie entführt hat. Also es geht ja ein bisschen um dieses Stockholm-Syndrom. Sie wird entführt von einem jungen Mann, der sie dann festhält in einem Campingwagen in Kanada. Und ich fand auch das Ende irgendwie nicht so zufriedenstellend.
Hm.
Also ich hätte irgendwie was anderes erwartet. Yeah. Ich hatte eigentlich keine Erwartungen so direkt ausformuliert, aber am Ende dachte ich mir dann, irgendwie hätte ich mir eher doch was anderes vorgestellt.
Ich glaube, das Ende wurde gewählt, weil es eben noch einen Teil 2 und 3 gibt.
Ja.
Das ist, also ich finde es auch ungünstig gewählt, aber es ergibt halt Sinn, wenn man dann 2 und 3 liest, dann denkt man sich, alles klar.
Ja.
Hast du noch vor, weiterzulesen?
Naja, vielleicht. Also ich finde, es ist so, ich habe es ja auch nebenbei gelesen. Also als zweites Buch parallel zu, ich weiß gar nicht mehr, was ich nebenbei gelesen habe. Aber da fand ich es halt gut auf dem E-Book für unterwegs.
Ja, ja.
Das war echt gut.
Genau. Ich glaube, es ist jetzt auch sehr schwierig gewesen, das Buch zu besprechen, ohne irgendwas zum Inhalt zu sagen oder ohne zu spoilern. Naja, auf jeden Fall. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gelesen. Also ich kann nur die anderen Teile auch noch empfehlen. Und mal gucken. Also wir werden, glaube ich, das Buch auch nochmal besprechen hier in dem Podcast.
Ja.
Ich habe heute ganz frisch beendet, heute Mittag, Die Königliche von Christine Kishore. Das habe ich ja, glaube ich, schon im letzten Podcast erzählt.
Du liest das schon eine Weile, oder?
Ja, ich habe wirklich, ich hatte so eine kleine Leseflaute gehabt Anfang Oktober, einfach weil sich bei mir so viel geändert hat und umgestellt hat, jetzt auch so im Privaten, dass ich brauche mal einen freien Kopf, um zu lesen. Dann kann ich auch sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit lesen. Den freien Kopf hatte ich jetzt eben nicht, aber jetzt habe ich es beendet und ich fand es unglaublich gut. Ich habe dem Buch, glaube ich, 4,5 Sterne gegeben. Dieser halbe Sternabzug, es hatte so ein paar Längen gehabt, die allerdings trotzdem Sinn ergeben haben.
Also sich trotzdem gezogen haben.
Ja, es war manchmal so ein bisschen langatmiger, aber zum Schluss, also der Schreibstil ist so gut gewesen, so atmosphärisch und dicht und packend und bildgewaltig. Also war unglaublich toll. Und am Ende, wenn so ganzen einzelnen Fäden sich so zusammenziehen und das große Ganze aufgelöst wird, hat halt jedes einzelne Wort vorher Sinn ergeben und jede vermeintliche Länge hat auch am Ende einen Sinn ergeben. Deswegen war es halt manchmal, deswegen, ich glaube, bei einem richtig packenden Buch hätte ich nicht so eine lange Pause dazwischen gelassen beim Lesen. Wie gesagt, etwas Länge gehabt, aber es war trotzdem unfassbar gut. Also ich fand es richtig, richtig toll. Ich fand es fast, dass es der beste Teil der Reihe war. Also Die Beschenkte hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich schon dazu gesagt habe, also es ist der abschließende Band einer Trilogie. Der erste Band heißt Die Beschenkte. Es wird dem einen oder anderen bestimmt was sagen. Für mich war es, wie gesagt, der beste Band der Reihe, weil ich auch schon toll fand, dass die ganzen Charaktere aus Band 1 und 2 wieder dazugekommen sind. Das war einfach so ein unglaubliches, großes Familientreffen. Und die Beziehungen zwischen den Leuten, also gerade zwischen Beau und Bitterblue, ist halt so schön gewesen.
Aber es ist auch gut, wenn die sich steigern, weil oft ist ja in Reihen so, dass dann eher abebbt.
Genau. Das Einzige, was halt mich gestört hat, war, glaube ich, die Liebesgeschichte, die fand ich etwas unbefriedigend. Also je nachdem, also ich habe mir einfach einen anderen Ausgang da gewünscht. Es ergibt für mich total Sinn und ich kann auch verstehen, warum das so und so gewählt wurde, aber ich hätte mir trotzdem das nochmal ein bisschen anders gewünscht, einfach weil es am Anfang irgendwie anders erzählt und in eine andere Richtung gegangen ist, aber egal. Trotzdem fand ich, wie gesagt, sehr toll und für alle, die den ersten Band gelesen haben, wissen ja, was der König Leck so gemacht hat. Und mir wurde manchmal so richtig übel beim Lesen, als so rausgekommen ist, was da eigentlich im ersten Teil alles so passiert ist, hinter verschlossenen Türen.
Krass.
Also mir war ich wirklich schreckenweise so richtig übel und schlecht. Und ich war so richtig, oh nee, ich kann das nicht weiterlesen. Es war nicht zu detailliert beschrieben, auf gar keinen Fall. Also da ist nichts irgendwie Großblutiges oder sowas dabei. Es werden einfach nur Tatsachen benannt. Und wenn man
das
dann
war im ersten Teil ja auch schon so, dass das Blut ist halt, zum Beispiel was Tiere angeht.
Genau, aber du erfährst halt, dass es zum Beispiel, ja, ich will es gar nicht spoilern. Du erfährst auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr und was da eigentlich wirklich abgegangen ist. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als im ersten Teil. Es ist viel schlimmer. Und im ersten Teil war es schon manchmal so beim Lesen, aber der dritte toppt nochmal alles. Wie gesagt, nicht zu blutig, auf keinen Fall irgendeiner Weise zu brutal. Einfach nur Tatsachen, aber wenn man dann gutes Forschungsvermögen hat und dann die Räumlichkeiten beschrieben werden, in der das Ganze stattgefunden haben, ist es halt einfach so ein gewesen. Ich war, ja. Aber ich glaube, das bleibt dann auch dadurch ins Gedächtnis. Also ich fand es einfach unglaublich gut. Und das Ende war auch toll. Ja, ich bin total begeistert rausgegangen aus dem Buch und ich habe auch, glaube ich, bei meiner Rezension auf Goodreads geschrieben, dass ich das Buch auf jeden Fall hinter keinem Buch von Sarah J. Maas verstecken muss. Eins der besten Fantasy-Reihen ist so gut und die Welt ist auch so dicht. Im dritten Teil wird dann nochmal eine eigene Sprache erfunden.
Ach, cool.
Also,
sehr spannend.
Unglaublich gut, ja. Auch mit Illustrationen, wo dann das Alphabet richtig nochmal abgedruckt ist im Buch und weil dann so Chiffren mit vorkommen. Also, wirklich toll gemacht, toll illustriert. Okay, gehen wir weiter?
Ja. Also, wir haben wieder unser altes Format ausgegraben. Was heißt alt? Von vor 2 Folgen. Manche erinnern sich.
So alt.
Und zwar 2 Lügen und eine Wahrheit,
bei
der wir jeweils 3 Geschichten erzählen, wovon 2 gelogen sind und eine wahr ist. Und die andere Person muss dann erraten, was stimmt und was nicht. Und ich würde sagen, ich fange mal an.
Mach das. Ich bin gespannt.
Die sind diesmal nicht so lang. Und weil wir über Dry reden, wo es um eine Hitzewelle geht und um Wasser und den Überlebenskampf und dafür, was Leute tun fürs Wasser, hab ich das auf jeden Fall auch wasserbezogen gemacht. Was ja nicht so einfach war. Wir beide. Genau. Die erste Geschichte dreht sich sogar um Bücher. Und zwar ist dir das vielleicht auch schon mal passiert? Und zwar habe ich mir mal ein Buch ausgeliehen und das im Rucksack herumgetragen. Und hatte noch eine Flasche Wasser dabei.
Ah ja, ja, kenne ich.
Die ist ausgelaufen. Und hat einfach komplett halt meine Blöcke ruiniert, die drin waren, und auch das Buch. Und es war halt ein ausgeliehenes Buch. Und es war richtig, also wirklich schlimm nass. Unten hat sich alles gewellt, wie das so passiert. Und mir hat das so leid getan. Und mir war es so unangenehm, dass ich das Buch einfach neu gekauft habe. Und dann das neue Buch wieder zurückgegeben habe und dann das alte kaputte behalten habe.
Okay.
Und auch nie irgendwas erwähnt habe zu der Person. Ich so, hier ist dein Buch wieder, danke fürs Ausleihen.
Hast du dich erzählt, dass es aus der Bibliothek war?
Nein.
Ich dachte, du hättest es am Anfang gesagt. Aus der Bibliothek.
Nee, ein ausgeliehenes. Naja, ach, ich meine mit ausgeliehen von einer Freundin aus.
Okay, okay, als von einer Freundin.
Ja.
Okay, und was war das für ein Buch?
Das war Die Beschenkte tatsächlich, schon eine Weile her.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Das war auch so 13, 14, 15. Genau, das habe ich jetzt auch. Aber mein Exemplar sieht furchtbar aus.
Okay.
Gut, die nächste Geschichte.
Das ist so gelogen. Ich weiß das jetzt schon.
Ach so. Dann holen wir die andere Geschichte ab. Und zwar arbeite ich ja in einem im weitesten Sinne gastronomischen Betrieb.
Ja.
Und bei uns waren mal die Rohre verstopft. Das heißt, unten ist eine Toilette übergelaufen und deswegen wurde der Haupthahn zugedreht, sodass wir im ganzen Gebäude kein Wasser mehr hatten. Es kam nichts mehr aus dem Hahn raus. Und es war allerdings schon abends, also wir mussten langsam schließen, aber es musste halt noch der Abwasch gemacht werden und halt die ganzen Putzarbeiten. Und da wir kein Wasser hatten, haben wir das einfach mit Wasser, also Trinkwasser, Mineralwasser aus Flaschen gemacht.
Okay.
Und haben dann die Oberflächen und den Abwasch damit gemacht. Und ich habe mich furchtbar dabei gefühlt, weil das einfach eine unglaubliche Verschwendung ist. Obwohl Wasser in Flaschen wahrscheinlich auch nicht so viel anders ist als das abgefüllte Leitung, also als Leitungswasser.
Es hat nochmal den Transportweg und die Verpackung.
Ja.
Hm. Okay.
Jedenfalls haben wir dabei einige Wasserflaschen verbraucht.
Und wann war das?
Das war letztes oder vorletztes Jahr.
Okay, also schon ein bisschen her.
Ja.
Und haben dann noch die Toiletten funktioniert? Also wie
das groß musste dann halt so ein rohrreiniger Mensch kommen.
Okay.
Aber dann erst am nächsten Tag. Weil es halt schon spät war.
Also theoretisch Toiletten, das hat alles nicht mehr funktioniert.
Genau.
Ach krass, okay.
Genau, und die letzte Geschichte. das ist tatsächlich auch noch nicht so lange her.
Okay.
Es war im Winter, da habe ich mir ein Bad eingelassen.
Hm.
Vielleicht weißt du schon, wo es hingeht. Und zwar dauert das bei unserer Badewanne immer eine Weile, bis halt das Bad voll ist. Und ich habe da Schaum reingemacht und das dauert so 10 Minuten circa. Und habe es halt laufen lassen und bin dabei an den PC gegangen, weil ich mir dachte, ich check halt kurz ein paar E-Mails. Und wie das so ist.
Das ist so lustig. Ich habe exakt die gleiche Geschichte.
Echt jetzt?
Ja.
Wow.
Aber erzähl ruhig weiter.
Habe ich halt zu spät gemerkt, dass das Wasser noch läuft.
Hm.
Weil es mir irgendwann wieder eingefallen ist. Das ist auch typisch. Mir ist das schon super oft mit Pizza passiert im Backofen.
Hm.
Oder mit Töpfen, die auf dem Herd stehen und eben auch mit dem Wasser. Und ich bin dann irgendwann so aufgeschreckt, wie scheiße das Wasser, und bin ins Bad gerannt. Und die Badewanne war halt wirklich randvoll.
Hm.
Und der Schaum stand halt auch überall. Aber es ist zum Glück nicht übergelaufen. Okay. Das wäre so das Panische gewesen, dass komplette Wasserschaden gewesen wäre. Und das war zum Glück nicht so. Aber es war halt wirklich randvoll. Und der Schaum war halt überall. Also der Schaum ist schon rausgelaufen.
Okay.
Und ich musste dann halt wieder das Wasser ablassen. Und das ist auch unfassbar verschwendet.
Das sind drei Geschichten gewesen?
Ja.
Okay. Also, die erste ist komplett gelogen. Das glaube ich dir überhaupt nicht. Also ich weiß, das hast du mir auch letztens erzählt, dass du schon mal ein Buch, was du von einer Freundin ausgeliehen hast, nicht so gut behandelt hast und das nochmal neu gekauft hast. Aber weil irgendwelche Knicker oder so drin waren. Das ja, aber ich weiß, und das hast du mir auch ein Foto geschickt, dass du dir die Beschenkte bei Medimops gekauft hast. Vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal. Genau. Ich glaube, ich war Medimops, oder?
Ich habe das falsche Buch gewählt.
Und deswegen, nee. Also, ja.
Okay.
Die ist auf jeden Fall gelogen. Und bei der letzten Geschichte, ich bilde mir ein, du hast mir schon mal irgendwie sowas in die Richtung erzählt, aber ich könnte mir mehr vorstellen, dass das deinem Freund passiert ist.
Und wow, nicht das dir.
Naja, weil du hast ja auch schon gesagt, dass du gar nicht so oft baden gehst.
Und ja, aber schon im Winter ab und zu
mal. Okay, dass er derjenige ist, der viel badet.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, weil du so sehr verantwortungsvoll bist, dass dir das gar nicht so passieren würde. Wobei es mit der Pizza passiert mir auch manchmal. Deswegen schwanke ich zwischen der zweiten und der dritten Geschichte. Mit dem Wasser. Ich kann mir das dann auch gut vorstellen, dass ihr da so einen Bruch hattet und da kein Wasser mehr lief. Ich sage jetzt einfach mal, die zweite Geschichte ist die Wahrheit.
Die mit dem Rohrbruch auf Arbeit?
Ja.
Ja, ist es.
Ja, war gut.
Das war furchtbar.
Aber ich habe es rausgefunden.
Ja, naja, wir kennen uns wahrscheinlich auch schon so lange, das mit dem ersten war halt so eine Sache. Ich fand das gar nicht so abwegig, weil mir das eben schon passiert ist mit einem Buch, was ich halt, also nicht ruiniert habe, aber was mir zu peinlich war, dann zurückzugeben. Und mir ist in der Schule auf jeden Fall auch schon was ausgelaufen. Ja, aber es waren halt Schulbücher.
Genau. Bei mir auch, waren es immer nur zum Glück Schulbücher.
Ja, das ist dann egal, ne? Aber eigener Romanbesitz, nee. Genau, das mit dem Bart ist mir zum Glück noch nicht passiert.
Ist das mal deinem Freund passiert? Nee. Oder was damit ausgedacht?
Es war ausgedacht.
Okay.
Weil mir das schon sehr oft tatsächlich passiert ist, dass es halt was im Backofen verbrannt ist.
Hm.
Und einmal habe ich einen Taschenwärmer in den Kochtopf getan, um den halt wieder flüssig zu machen. Und bin dann irgendwann aufgeschreckt, weil es halt so krass geraucht hat.
Und, Gott.
Und ich bin dann in die Küche gerannt und es war wirklich, das ganze Wohnzimmer stand in Rauch. Und in diesem Topf war dann dieser Taschenwärmer schwarz aufgequollen, wirklich gar kein Wasser mehr drin.
Oh, das hast du mir mal erzählt.
Ja.
Das ist so richtig...
Das war wahrscheinlich eine Chemiebombe auch, die ich da gezündet habe. Aber mit Wasser ist mir zum Glück noch nicht passiert.
Okay, also...
Genau. Und das auf Arbeit. Ich kam mir da so blöd vor, den Abwasch einfach mit aus Wasserflaschen zu machen.
Hm.
Weil ja auch so viele weggegangen sind. Das war so eine unfassbare Verschwendung. Aber wir hatten halt wirklich gar kein Wasser da gerade.
Aber theoretisch ist ja auch das normale Abwaschwasser ja auch Trinkwasser.
Was ja, genau. Rankommt. Das meinte ich halt.
Hm.
Mit, das ist wahrscheinlich am Ende nicht so ein Unterschied, aber trotzdem...
Ja. Okay.
Okay, naja, ist diesmal ein bisschen einfacher.
Okay, bereit für meine Geschichten?
Leg los.
Also, ich bin mir nicht sicher, es kann auch sein, dass du hier schnell auf eine Lösung kommen wirst, einfach weil ich es dir schon mal erzählt habe.
Das ist immer so das Problem bei uns beiden, ne?
Aber mal sehen. Okay. Also, meine erste Geschichte. Ich habe mein Seepferdchen wahnsinnig spät gemacht, mit 9 Jahren. Ich glaube, üblicherweise ist ja so...
Ja, im Kindergarten macht man
so mit 5 Jahren so. Ja, so mit 5, 6 Jahren, genau. Bei mir war es mit 9 Jahren. Einfach nur, weil ich... Früher fand ich Baden total blöd als Kind. Also ich mochte das Gefühl überhaupt nicht. Ich fand das auch immer alles so dreckig. Also gerade mich jetzt in die Wanne zu legen, fand ich ganz furchtbar. So dieses Gefühl, weil ich immer dachte, ja, die Badewanne wäre vielleicht irgendwie dreckig. Genauso wie im Schwimmbad, also... Da hat mir mal dann irgendjemand erzählt, dass da halt auch wohl Kinder reinpinkeln.
Und nein, das habe ich ja noch nie gehört.
Und dann fand ich das halt auch so eklig als Kind. Also mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem mit Baden oder Schwimmbädern. Aber als Kind irgendwie fand ich das richtig furchtbar. Und deswegen habe ich halt immer, wenn dann nur geduscht und ganz kurz geduscht. Meine Mutter hat mir tatsächlich auch immer die Haare über dem Wannenrand gewaschen. Weil ich halt dieses Duschengehen einfach reduzieren wollte. Und deswegen, ja... habe ich mein Seepferdchen wahnsinnig aufgeschoben und habe es dann kurz vor der 3. Klasse gemacht, weil wir dann Schwimmunterricht hatten in der Schule. Und da habe ich halt meine Freundinnen so gefragt und die meinten alle so, ja klar, kam halt raus, dass ich wirklich die Einzige bin, die nicht schwimmen kann. Und sie haben halt, also die Lehrer haben auch gefragt, kann jemand noch nicht schwimmen? Und keiner hat sich gemeldet.
Und du hast dich nicht getraut, oder?
Nee, gar nicht. Und da haben meine Mutti dann im Sommer, also in den Sommerferien bin ich mit meiner Mutti zusammen zu einem Schwimmkurs gegangen. Ich war auch die Größte, also alle waren so winzig neben mir, waren ja alles irgendwie 5-jährige Kinder. Und ich war halt schon 9. Genau, irgendwie so 8, ich bin gerade 9 geworden. Das war dann im Sommer. Und ja, es war mir sehr unangenehm, aber ich war einfach froh, dann schwimmen zu können. Und ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so schwer. Also ich glaube halt, ja, ich weiß nicht, ich hatte damit nicht so ein Problem. Ja, und dann habe ich mein Seepferdchen gemacht und war dann im Schwimmunterricht. Ich mochte den Schwimmunterricht nicht. Ich fand das immer total blöd. Es hat sich erst ein bisschen gedreht. Jetzt weißt du, ich liebe ja Baden. Ich mag Duschen überhaupt nicht mehr. Ich finde Duschen total langweilig. Du stehst dann so da und der einzige Zweck des Duschens ist so, um sich sauber zu machen.
Naja,
recht. Und ich finde beim Baden halt immer so schön, mache mir eine Serie an oder also Netflix, YouTube, guck irgendwas und genieße dann, mir ist auch immer kalt, genieße dann dieses Gefühl, weil das immer so schön warm ist und es duftet total toll und zelebriere jetzt einfach Baden gehen, was ich halt früher nicht so mochte. Ja, deswegen.
Okay.
Sehr spät.
Das war in der 3. Klasse?
Vor der 3. Klasse.
Achso.
Also es war halt in den Sommerferien. Genau.
Und weil du meintest, der Lehrer hätte vorher gefragt, wenn ich schwimmen kann?
Genau, in der 2. Klasse. Muss man sich ja schon anmelden. Also ich glaube, es war auch dann so zum Thema, ob es ein Kind gibt, wo es die Eltern nicht wollen, dass es schwimmen geht.
Mhm.
Deswegen Haut zeigen oder sowas. Genau, waren bei uns aber alle safe damit. Und Die müssen ja das fragen, die Lehrer, damit sie dann, wenn jemand noch nicht schwimmen können sollte,
dann das schnell heimlich nachholen kann.
Nee, aber damit, also es hätte quasi zwei Gruppen gegeben. Einmal die schwimmen lernen und einmal die Leute, die schon tauchen lernen und sowas.
Mhm.
Genau, und deswegen war eben dahingehend die Frage. Aber wie gesagt, du hast schon gesagt, üblicherweise lernt man das ja schon ein bisschen früher. Aber ja, ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Also warum?
Okay, aber hast du dann einfach den Schwimmkurs nicht gemacht im Kindergarten?
Gab es da einen Schwimmkurs? Also bei uns?
Wo man das Seepferdchen, wo alle anderen das Seepferdchen gelernt haben?
Also,
gab es bei euch gar nicht, oder was?
Also mit der Kindergartengruppe bin ich nie schwimmen gegangen. Also wüsste ich jetzt nicht, dass das angeboten wurde.
Okay.
Also, nee.
Seltsam.
Du hast das Kindergarten gemacht?
Ja, ja. Also okay. Die meisten halt mit 5, 6 Jahren.
Und dann in der Gruppe oder einfach genau. Nur jeder individuell?
Ach so. In der Gruppe.
Okay. Nee. Okay. Kauft man's nicht. Okay. Noch mehr Fragen? Oder?
Nee, erzähl erstmal die nächste.
Okay, dann die zweite Story. Du hast es ja schon erzählt, mit deinem Bart überschwemmen.
Genau das hast du auch, Lass.
Also mir ist es auch mal passiert. Also ich bin ja seit der 10. Klasse, glaube ich, bin ich passionierte Baderin, ich weiß nicht, wie man das nennt.
Wasserratte.
Also ich liebe Baden und das war mit meinen Eltern noch zu Hause. Habe ich halt auch Badewannenwasser eingelassen. Dann hatte ich von Lush so ein tolles Schaumbad bekommen. Und Lush macht ja unglaublich hohen Schaum, weil es einfach qualitativ hochwertig ist. Das ist
die gleiche Geschichte wie bei mir.
Weil es halt so hochwertige Badeprodukte sind. Also echt toll.
Not sponsored.
Och, das wäre schön.
Ja, von Lush gesponsert.
Das finde ich irgendwie gut. Genau, und da bin ich halt in mein Kinderzimmer gegangen, habe da noch irgendwas gemacht. Und ja, weiß nicht, meine Mutti kam dann so zu mir und hat gesagt, so, ja, Manny, die Badewanne läuft über. Und hat sie mich ein bisschen erstmal angeschimpft und dann bin ich halt rausgegangen und habe gesehen, dass der Flurteppich wurde halt schon so langsam nass, weil es halt so drüber gelaufen ist und halt überall war Schaum. Also, wie du schon erzählt hast, die gleiche Geschichte ist mir sehr unangenehm. Aber noch unangenehmer ist mir die letzte Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es weißt.
So fang alles jetzt an.
Ich mag keine Handtücher im Gesicht. Also Händehandtücher. Ich finde das extrem unangenehm. Ich weiß nicht, ich benutze die einfach wirklich nie fürs Gesicht. Also zumindest, wenn sie nicht komplett neu sind auf dem Schrank. Da vielleicht nochmal kurz fürs Gesicht. Ansonsten, sobald meine Hände dran waren, benutze ich die nicht fürs Gesicht. Weil mir irgendein Hautarzt mal gesagt hat, dass da ganz viele Bakterien drin sind und man immer ein Handtuch fürs Gesicht haben soll.
Das heißt, du hast ein extra Handtuch fürs Gesicht oder wie trocknest du dich ab?
Das ist so richtig schlimm und deswegen ist mir das auch sehr unangenehm. Ich benutze immer Zewa-Tücher. Also ich benutze jeden Tag so ein, zwei Tücher und trockne mir dann, damit ich das Gesicht habe.
Wow, einfach, das ist ganz schön verschwenderisch.
Ja, genau. Einfach nur, ich habe es auch mal überlegt, ob ich mir da mal so Mikrofaserhandtücher hole oder so. Und dann quasi hat das Handtuch ja eine Vorder- und Rückseite. Das heißt, es reicht für 2 Tage.
Wow.
Irgendwie so, ja. Ist mir etwas unangenehm, aber tatsächlich... Dieser Hautarzt, der hat da irgendwas bei mir hinterlassen.
Ja, aber wenn die Handtücher gut genug für deinen restlichen Körper sind, warum dann nicht auch fürs Gesicht?
Tatsächlich, im Notfall benutze ich auch mal ein Handtuch, was ich für den Körper benutzt habe, fürs Gesicht.
Du kannst ja zuerst das Gesicht abtrocknen und dann den Körper damit.
Ich benutze das ja meistens, also da geht es vor allem darum, ums Abschminken abends.
Mhm.
Ich dusche jetzt nicht jeden Abend.
Und ja, aber man möchte sich ja schon jeden Tag das Gesicht.
Genau, und deswegen, aber nicht immer duschen, deswegen benutze ich dann halt immer die Zewa.
Okay. Wow. Das war's?
Ja, das war's.
Okay, das letzte ist wahr.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört, dass du es kurz angerissen hättest, dass du
Zewas
benutzt.
Ja, ist mir, wie gesagt, sehr unangenehm. Ich glaube, es ist halt auch eine super Verschwendung. Also ich brauche ja da fast immer so eine Box
auf. Das ist eine wahnsinnige Verschwendung.
Ja, aber wie gesagt, irgendwie habe ich halt...
Ist nachhaltig?
Nee, auf keinen Fall. Ich gebe mir auch voll Mühe, aber das ist halt echt sowas, ich kann dieses Händehandtuch, irgendwie ist halt echt so, wo der Arzt damals meinte, ja, da sind ganz viele Bakterien drin und...
Naja, also es ist ja schon so, dass man, wenn man sich die Hände wäscht, dann bleiben irgendwie 2% der Bakterien zurück auf den Händen, wenn man Seife benutzt und dann bleibt davon noch ein bisschen was auf dem Handtuch.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass du dann davon Kritze kriegst oder irgendwas.
Nee, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich glaube, das ist seit ich mal so richtig schlimm Akne hatte als Jugendliche, so mit 15, 16, habe ich halt irgendwie dieses Handtuch ins Gesicht Phobie. Ich kann auch keine Waschlappen im Gesicht ertragen. Also Waschlappen sind für mich das Bakterium Ding Nummer 1. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, habe jetzt überlegt, einfach mir Mikrofaserhandtücher zu Weihnachten schenken zu lassen und dann kann ich die dann waschen. Und die sind ja ganz klein und die kann man dann gut mitwaschen.
Okay, mach das.
Ja. Aber durch das mit dem Schwimmen ist es auch nicht. Also ich habe wirklich meine
Ja, ich hätte auch, als du das erzählt hast, hätte ich das geglaubt.
Ja.
Also ist es auch wahr, oder wie?
Ich habe es mit 9 gemacht, aber ich habe keine Wasserphobie. So einfach, ja, warum?
Ach, also der kleine Teil der Geschichte. Ich dachte, das Hauptding ist, dass du erst so spät...
Ja, aber auch halt wegen dieser Wasserphobie. Ach so. Und das war nicht... Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, nie den Sinn drin gesehen. Und ich bin einfach überhaupt keine Schwimmerin. Also ich mag Schwimmen einfach nicht so gerne. Ich schwimme auch jetzt nicht so. Ich glaube, da ist irgendein Hobby, eine Leidenschaft an mir vorbeigegangen. Ich bin auch wirklich mehr die im Freibad halt am Rand sitzt und ein Buch liest oder im Meer dann mit so einem Reifen rumtreibt und schwimmt.
Ach nee, ich mag es eigentlich ganz gerne, im Wasser zu sein.
Ja.
Als Kind habe ich das übrigens geliebt, aber ich mache stundenlang. Jetzt inzwischen ist es irgendwie abgeebbt. Aber ich finde das irgendwie, man ist so leicht und es ist immer so kühl, angenehm.
Ich glaube, es ist ja auch total gesund, aber auch anstrengend, so zu schwimmen. Und ich glaube, das ist
Naja, es gibt ja genug Sportler und Sportlerinnen, die das auch richtig wettkampfmäßig machen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Schwimmer haben meistens einen sehr guten Körper.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ist irgendwie nicht so. Ich habe mein Seepferdchen, glaube ich, auch nur mit so Ach und Krach bekommen. Weil ich halt, man musste ja dafür, glaube ich, so ein irgendwie 5 Bahnen in einer bestimmten Zeit schaffen. Ja, und ich habe es gerade so geschafft. Aber mir so die Puste ausging irgendwann.
Ja, bei uns war dann in der 3. Klasse, ging es dann mehr um den Jugendschwimmpass Bronze.
Ach, krass.
Und da musstest du halt auch in einer gewissen Zeit eine gewisse Anzahl an Bahnen schwimmen. Und du musst unterschiedliche Schwimmstile haben. Also auch mit Rücken und so Kram.
Wahnsinn, ich habe bestimmt eine 4 im Schwimmen. Ich weiß es nicht mehr. Wobei ich immer sehr gut war im Sport. Also.
Hey, ob's Noten darauf gab? Ich glaube nicht. Aber wir mussten diesen Schwimmpass, wir haben diese Prüfung gemacht, aber um diesen Pass ausgestellt zu bekommen, mussten wir irgendwie 5 Euro zahlen. Dann habe ich gesagt, nö, das war zu blöd. Jetzt habe ich 5 Euro für so ein Stück Papier. Also habe ich den nie bekommen. Also, aber es steht auf meinem Zeugnis drauf, dass ich ihn gemacht habe. Ich habe halt nicht dieses blöde Stück Papier, wozu auch.
Na gut.
Ja, gut. Also diesmal lief es deutlich besser als letztes Mal, ne?
Ja, beide hatten
richtig gelegen.
Gleichstand.
Ich finde es schön, dass wir uns die gleiche Lügengeschichte ausgedacht haben. Aber ich dachte mir auch beim Ausdenken, das mit der Badewanne ist halt so ein Klassiker.
Ja, irgendwie. So vielen Leuten, glaube ich, ist das schon erzählt. Mir auch schon ein paar Mal, wo ich jetzt reingekommen bin, ist halt wirklich, das Wasser war halt wirklich fast bis zum Wannenrand.
Ja.
Also es war halt schon kurz vor knapp, aber es war nie so, dass es übergelaufen ist.
Gut. Zum Glück. Gut, kommen wir vielleicht zum eigentlichen Thema des Podcasts. Und zwar hat Ravi bereits angekündigt. Und für diejenigen, die das Buch noch gar nicht kennen, lese ich euch mal den Klappentext einfach vor, um ein bisschen reinzukommen. Kein Wasser. Nicht heute, nicht morgen. Verdammt, das Bild hat sich gedreht. Vielleicht auch nie mehr. Niemand glaubte, dass es so weit kommen würde. Doch als Alyssa an einem heißen Junitag den Wasserhahn aufdreht, passiert nichts. Es kommt nicht ein Tropfen. Auch nicht bei den Nachbarn. In den Nachrichten heißt es nur, die Bewohner Kaliforniens sollen sich gedulden. Aber als das Problem nicht nur mehrere Stunden, sondern Tage bestehen bleibt, geduldet sich niemand mehr. Die Supermärkte und Tankstellen sind auf der Jagd nach Wasser längst leer gekauft. Selbst die letzten Eisvorräte sind aufgebraucht. Jetzt geht's ums Überleben.
Sehr gut.
Vielen Dank.
Schön gemacht.
Meine Lesekünste.
Genau. In dem Buch geht es um 4 Charaktere.
5.
5? Genau, 5. Ich habe mal 5 aufgeschrieben. Genau. Um Alyssa und ihrem kleinen Bruder Jared.
Ich habe es immer Garrett gelesen.
Oder Garrett, ja.
Ja.
Kelton, Henry und Jackie.
Sind alles Jugendliche, die halt in einer Stadt in Kalifornien leben und plötzlich damit konfrontiert werden, dass es halt einfach kein Wasser gibt.
Genau. Alyssa und Garrett sind so die Durchschnittsprotagonisten, die Durchschnittsbewohner.
Ja, so das ganz normale Mädchen. Ich glaube, sie ist 16 und er ist 10.
Genau. Und ganz normale Familie.
Ja, so alles eine klassische Mutter, Vater,
genau.
Kinder.
Kelton kommt aus einem extremen... Also die Eltern bereiten sich immer auf den unmittelbaren Krieg drauf vor. Die haben auch wohl einen riesen Gartenzaun und einen Schutzbunker und Wasser und Essensvorräte und...
Und Waffen.
Ja, also sind richtig diese extremen...
Also diese Klischee-Amis, die sich auf die Zombie-Apokalypse vorbereiten. Das sind die.
Genau. Dann gibt es auch den Henry, das ist so der Oberschnösel. Der kommt aus einem...
Ja, aus einem reichen Haushalt.
Ja, genau. Super ein reicher Jugendlicher, der quasi sich diese Wasserknappheit zu nutzen macht und damit quasi Tauschgeschäfte eingeht.
Ja.
Also er hat quasi ganz, ganz viel Wasser und das tut halt eine Flasche Wasser irgendwie für ein Auto eintauschen. Also es ist richtig extrem wird. Und er sieht in dieser Wasserknappheit halt seinen großen Moment, wo er richtig viel Geld machen kann und erfolgreich werden kann.
Das ist so ein wahnsinniger Egoist, ne? Extrem. Ist profitbezogene... Das war der Schlimmste, glaube ich.
Ja. Und Jackie ist komplett das Gegenteil von Henry.
Ja, die ist so eine Rebellin, die in Häuser einbricht und da einfach eine Weile wohnt, während die Besitzer halt nicht da sind.
Genau, und das ist so, damit kommt sie halt um die.
Ja, ich glaube, sie ist ausgerissen von zu Hause und war irgendwie so, hatte kein richtiges Zuhause mehr und ist deswegen in diese Häuser eingebrochen.
Genau, und lebt dort quasi von den Vorräten, hinterlässt genau. immer so ein, aber hinterlässt mal alles ordentlich, ich habe da auch einen Zettel, Dankeschön.
Ja, ich wohne die Leute auch wissen, dass da jemand wohnte, wären sie nicht da waren.
Genau. Ja, wie hat es dir denn gefallen? Du hast das Buch ja wahnsinnig schnell gelesen.
Genau, also erstmal so allgemein, ich hatte das im Sommer gelesen, als es auch so heiß war. Mhm. Was auch die beste Zeit ist, um das zu lesen, glaube ich. Aber auch im Winter, glaube ich, kommt man da super schnell rein, weil das so anschaulich geschrieben ist. Und auch, also die Sätze waren ziemlich kurz und prägnant immer. Und ja. deswegen ist das auch immer so aufeinander alles passiert. Hatte ich das Gefühl, man war richtig drin und es ist so viel passiert und es war wahnsinnig spannend. Und ich finde, es wurde auch super eingefangen einfach. Genauso könnte ich mir vorstellen, dass es abläuft, wenn es einfach kein Wasser mehr gibt.
Ja.
Wenn sich da die Leute gegenseitig prügeln, um einfach die letzte Wasserflasche zu bekommen, um ihrer Familie, die am Verdursten ist, einen Schluck zu geben. Und ich finde, einige der Situationen, die halt darin vorkommen, waren einfach so realistisch und erschreckend.
Ja.
Ja, das hat mich total mitgerissen. Und ich habe auch, als ich das Buch fertig gelesen hatte, habe ich so vielen Menschen davon erzählt.
Ja.
Und meinte wirklich zu allen, so auf Arbeit zum Beispiel und auch im Freundeskreis, so, ja, ich lese gerade das ein Buch, da geht es darum, das ist voll krass, lies das auch.
So ging es auch, ich habe es auch auf Arbeit jedem ans Herz gelegt und auch jedem, den ich so getroffen habe im Sommer, mal erzählt, ja, du musst es unbedingt lesen. Ich fand es auch richtig gut. Für mich ist es auch eines der absoluten Jahreshighlights gewesen.
Ja, würde ich wahrscheinlich auch sagen.
Ich habe es im Juni und Juli gelesen. Ich habe mir nochmal meine Rezension angeschaut auf Goodreads dazu. Und ich habe mir aufgeschrieben und ich finde, das passt echt gut. Also ich habe quasi meinen ersten Satz übernommen. Und da habe ich damals geschrieben, Dryst wie ein wahnsinnig guter Kinofilm, der einen vor Spannung in den Kinosessel drückt und euch mal wieder viel zu viel Popcorn essen lässt. Und ich finde, das beschreibt es immer noch richtig, richtig gut. Dry ist unglaublich bildgewaltig.
Ja.
Der Neil Schustermann hat das ganze Buch ja auch mit seinem Sohn geschrieben. Und der Sohn ist Drehbuchautor und Regisseur. Und ich finde, das merkt man auf jeder Seite.
Auf jeden Fall. Es fühlt sich an, als würde man einen Film gucken im Kopf.
Genau. Also ich hatte auch das Gefühl, dass man richtig noch wärmer wurde beim Lesen. Also es war halt ja einfach total bildgewaltig geschrieben. Der Schreibstil ist auch unglaublich gut. Und da haben wir ja schon mal damals, glaube ich, drüber gesprochen. Bei mir ist halt aufgefallen, es gibt ja so diese Regel bei Autoren oder beim Schreiben eines Buches, dieses Show, Don't Tell.
Ja.
Also du sollst ja quasi dem Leser so, das so zeigen und nicht sofort sagen. Für jeden, den es jetzt vielleicht nicht sagt, mal so ein Beispiel. Wenn man jetzt einfach eine Geschichte schreibt und sagt, okay, gibt es einen älteren Mann, der steht jetzt auf, macht sich Frühstück, setzt sich vors Fenster und guckt raus, beobachtet die Leute. Das macht er den ganzen Tag, geht ab und zu mal wieder in die Küche, holt sich irgendwie Essen, setzt sich wieder vors Fenster und beobachtet die Leute. Man könnte auch sagen, der alte Mann war einsam. Er hatte nichts anderes zu tun, als die Leute zu beobachten. So, also das könnte man auch sagen, aber es ist viel schöner, den Leser daran teilhaben zu lassen, dass der Leser selber auf die Idee kommt, okay, derjenige ist einfach einsam, er hat niemanden, er wohnt alleine.
Oder zum Beispiel ganz simpel sowas, anstatt einfach zu sagen, sie hatte Angst, ist es eher ein, sie zitterte oder bekam sich Schweißausbrüche und ihr Herz klopfte.
Genau, und weil es halt eben den Leser, glaube ich, mehr mitdenken lässt und die Fantasie anregt.
Ja.
Unterschied ist es aber als Zeitungsartikel, die wollen ja mal so ein kurz, prägnant einfach erzählen auf den Punkt, was gerade passiert. Und ich hatte das Gefühl, dass das bei Dry ebenfalls so gemacht wurde, was ich total interessant fand. Es wurde oft einfach klar, kalt und ohne jegliche Verschnörkelung oder irgendwelche Verschönerung wurde es immer genannt. Derjenige hat Angst, derjenige sieht so und so aus, ihm geht es gerade so und so. Also es wurde immer auf den Punkt beschrieben. Dadurch hatte das für mich, finde ich, was sehr Zeitungshaftes, als ob es wirklich passiert wäre und man gerade noch so einen alten Bericht lesen würde über diesen Vorfall mit diesen Jugendlichen, als ob es wirklich passiert wäre und du liest jetzt quasi diesen Beobachtungsbericht oder.
Aber das wurde auch verstärkt dadurch, dass es in dem Buch immer wieder verstreut, diese so Snapshots heißen die, glaube ich.
Genau.
Wo immer so Auszüge waren von zum Beispiel einer Reporterin, die das gerade sieht oder irgendwie eine andere Person in einer anderen Gegend, wie die gerade damit umgehen. Und es war immer so eine Seite lang. Und das hat sich mal total angefühlt, fand ich, wie ein Zeitungsbericht.
Genau.
Die Person erlebt gerade dies und das.
Genau, wo zum Beispiel auch erzählt wurde, was geht gerade am Flughafen ab zum Beispiel.
Ja.
Dass die Flugzeuge nicht mehr fliegen und die Leute halt alle ausreisen wollen. Oder von einer Wasseraufbereitungsstation.
Die überrannt wird.
Genau, wo quasi aus der Sicht des Chefs beschrieben wird. Was halt wirklich waren wie einzelne Zeitungsartikel.
Ja.
Und aber auch generell, der ganze Text war immer so auf den Punkt, dass ich halt wirklich immer fand, es war super. Dadurch war es extrem temporeich, weil die Sätze waren immer sehr, sehr kurz.
Genau, ja, das finde ich auch.
Und ich habe das Buch, glaube ich, insgesamt habe ich das in 4-5 Sessions durchgelesen. Und halt immer während des Lesens habe ich wahnsinnig viele Seiten in kurzer Zeit verschlungen, einfach nur weil der Schreibstil so wahnsinnig gut war. Genau. Und ich muss halt sagen, dass mich das Buch total wachgerüttelt hat und ich fand, so für mich jetzt beim Lesen, dass ich es eine der authentischsten Erzählungen über den Verfall eines Systems fand, was ich bis jetzt einfach gelesen habe. Also
einfach realistisch, weil es halt nicht so fernab
die
Realität einfach ist.
Das auf jeden Fall.
Und ich muss auch sagen, bei mir war das dann tatsächlich im Nachhinein so, dass ich dann mehr, also gerade am Anfang dann einfach mehr Bewusstsein hatte für den Wasserverbrauch, den ich so habe. Also ich habe dann beim Duschen einfach kürzer geduscht und darauf geachtet. Und zum Beispiel auch beim Abwasch und so Sachen, wo ich dann mehr drauf geachtet habe, wie viel ich jetzt eigentlich habe und was das für ein Luxus ist, dass ich das habe. Das macht das Buch echt gut, finde ich.
Ich hatte auch immer richtig Durst beim Lesen streckenweise gehabt. Also ich habe es ja auch im Sommer gelesen, Juni, Juli, da war es auch bei uns richtig heiß in Deutschland. Ja. Und da habe ich halt wirklich, saß ich so dann auf der Couch oder auf der Terrasse und war halt immer so, oh, ich habe schon wieder Durst.
Also ich hatte grundsätzlich eine Flasche Wasser neben mir liegen. Ich habe bestimmt 3-4 Liter Wasser am Tag dann getrunken.
Ja, aber ich fand das, es hat einem das nochmal so bewusst gemeint, was für ein Geschenk man hat, indem man halt so trinken kann und Wasser überhaupt hat zur Verfügung. Dass man den Durst einfach so einfach stillen kann. Und dort müssen gerade junge Menschen ums Überleben kämpfen, damit sie Wasser bekommen.
Ich muss sagen, eine Sache, die ich nicht so mochte, waren tatsächlich die Charaktere. Weil ich fand, die waren alle sehr oberflächlich, also nicht so interessant.
Ich fand sie auch relativ blass.
Genau, aber ich glaube, es ging halt hauptsächlich um die Geschichte und weniger um die Charaktere. Und deswegen waren die mehr so da, um halt verschiedene Seiten der Bevölkerung wieder zu spiegeln. Ja. Also vor allem Alyssa und ihr Bruder, die ja super normal sind. Und also ich war jetzt nie super emotional involviert in die Charaktere, ob die jetzt überleben oder nicht. Deswegen am Ende war ich auch ein bisschen überrascht, so wie es dann gekommen ist. Hätte ich eigentlich auch ganz anders erwartet, gerade bei so einem Setting. Aber trotzdem, also ich finde, die Geschichte hat man trotzdem gut erlebt, auch wenn man halt nicht so krass sich in die Charaktere reinversetzt hat.
Aber ich glaube, genau das war dieses, was wir am Anfang erzählt haben mit diesem Show, Don't Tell. Ich glaube, das hatte ein bisschen was damit zu tun, weil es halt alles sehr tatsachenberichtmäßig wirken sollte, glaube ich. Hat man einfach nicht so in diese persönlichen Motivationen, also man hatte schon Charakterentwicklung auf jeden Fall dabei, aber so, dass jede Person ein persönliches Motiv hatte, was ausgearbeitet wurde oder die Bindungen zwischen der Person untereinander waren einfach nicht so stark, wie es bei anderen Büchern
der Fall ist. Also ich finde, es wurde zum Beispiel bei, das wird am Anfang direkt gesagt, der Carlton, der sich auf alles vorbereitet hat, der ist halt verknallt in Alyssa und hilft ihr deswegen.
Ja.
Und das war so die Motivation und das war's.
Genau. Aber es, wie gesagt, der hat auch eine Entwicklung und es ist ja nicht so eindimensional, das auf gar keinen Fall. Aber es lag, also der Hauptfokus der Geschichte lag definitiv nicht auf den Charakteren.
Ja, auf jeden Fall.
Auch nicht auf Alyssa, die halt immer für den Klappentext verwendet wurde und mit der auch die Geschichte eingeleitet wird. Liegt nicht im Fokus. Also es geht wirklich um diese Wasserknappheit, um dieses System, was wird aus, glaube ich, Kalifornien spielt das Jahr. Ja. Was wird aus Kalifornien, wenn auf einmal von heute auf morgen kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn kommt? Am Beispiel gezeigt eben von diesen 4 Jugendlichen.
5.
Ja, ich vergesse mal den kleinen Garrett. Ja, weil der kommt ja, glaube ich, auch nie so.
Na doch, der ist immer dabei.
Aber der hat selten Kapitel für sich. Also,
ja, das stimmt. Ich glaube, aus seiner Sicht wird selten erzählt, wenn überhaupt.
Genau, das vielleicht auch nochmal. Die Geschichte wird aus der Sicht von den 5 Charakteren erzählt.
Mhm.
Aber, glaube ich, immer aus der dritten Perspektive. Also nicht
ja,
aus der...
das fand ich auch ein wenig verwirrend ab und zu. Also es stand, glaube ich, oben drüber, aus wessen Sicht das ist. Aber trotzdem erstmal reinzufinden, warte mal, wer ist das jetzt nochmal?
Ich fand, es war auch sehr ähnlich, wie sie geschrieben waren und wie sie gedacht haben, waren immer so recht ähnlich tatsächlich. Ja. Außer bei Alyssa. Das war immer ein bisschen langweilig, weil sie halt dieses Good Girl war, was irgendwie keine richtige...
so die Mary Sue, die einfach allen helfen will und die nichts Böses tut.
Ja, genau. Aber trotzdem richtig, richtig gut. Und ich fand, die Charaktere waren auch passend, weil man aus... Die Charaktere waren ja alles unterschiedliche Schichten und es hat es ja auch ein bisschen gebraucht, damit jeder seine Sicht aus so reinbringt.
Ja.
Und... Ja, aber zum Beispiel auch bei Jackie, wo sie Alyssas Opa besuchen.
Ja, stimmt.
Das war ja schon eine Charakterentwicklung. Genau wie das Ende. Es hat mich auch schockiert. Nicht, weil ich mit den Charakteren mitgefühlt groß habe, wie du schon gesagt hast. Aber trotzdem war ich kurz schockiert und dachte so, okay, krass, wo geht das jetzt hin?
Ja.
Aber einfach nur, wie man schockiert ist, wenn man jetzt einen Film... Na gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas hört, Zeitung liest und dass irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert ist.
Ja.
Ähnlich schockiert. Nicht, weil man mit den Personen unbedingt jetzt mitfühlt. Aber ich finde, das braucht es gar nicht. Und ich fand es ganz toll, dass es mal ein Buch war, wo nicht alles über die Charaktere erzählt wurde. Also wo.
Ja, aber es hätte dem Buch sicher auch nicht geschadet, wenn du gerade eine Person hast, mit der du richtig total mitfieberst, wo du dann viel mehr emotional auch involviert bist.
Aber ich fand es halt mal gut, dass man wirklich die Sache betrachtet, immer wieder die Sache und nicht die Person.
Ja.
Und halt immer wieder dieses, die Wasserknappheit und die Wasserversorgung, das so im Mittelpunkt spielt. Genau. Möchtest du noch was zum Buch sagen?
Naja, das mit den Charakteren habe ich ja schon angerissen, dass es spannend war. Ich glaube erstmal nicht.
Okay, weil, das ist jetzt eine gute Überleitung, wir haben nicht mal geschaut, das, was in dem Buch beschrieben wird, dass es kein Wasser mehr in Kalifornien gibt, hat es tatsächlich dieses Jahr in Indien schon gegeben, in der Millionenstadt Chennai, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da sind 4,5 Millionen Menschen wohnen in der Stadt, die Hauptstadt des Bundesstaates an der Ostküste in Indien. Und die hat diesen Sommer die bisher schlimmste Wasserkrise überhaupt erlebt. Und während das passiert ist, habe ich auch das Buch gelesen. Und das war super schockierend, weil man halt dachte, okay, Fiktion und Realität vermischen sich hier gerade extrem. Ja. Und genau, jetzt für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, also in Indien ist eben im Sommer die Wasserversorgung in dieser Stadt komplett zusammengebrochen. Rund 600 Millionen Menschen litten und leiden immer noch unter großer bis extremer Wasserknappheit. Es hat nämlich in den Wintermonaten kaum geregnet. Es liegt auch ein bisschen an globaler Erwärmung. Und aber auch an den mangelnden Umgang mit den Reserven. Und was ich ganz erschreckend fand, so da ein bisschen beschrieben, ich habe einen Artikel gefunden, wo erzählt wird, was passiert, wenn ein Tanklaster kommt. Weil es gibt viel zu wenig Tanklaster, um alle Familien dort mit Wasser abzudecken.
Na, in den Stadtbezirken. Gehe ich generell erstmal zu den Krankenhäusern und solchen Einrichtungen?
Genau, na, das sowieso. Aber halt wirklich hier war es halt eben auch, die Tanklaster kommen halt in die Bezirke und dann können sich Familien sich anstellen und bekommen dann eben Wasser.
Ja.
Aber diese Wasser, wie heißen sie, Tanklaster reichen eben nicht. Also na, die geben Teilen dann aus und die letzten aus der Schlange haben einfach Pech gehabt. Und deswegen kam es immer vermehrt zu Gewalttaten und Streitigkeiten und also wirklich richtig blutige Auseinandersetzungen, weil sie wirklich ums Wasser gekämpft haben. Streckenweise gab es auch Bezirke, wo gar keine Tanklaster mehr reingefahren sind, weil es mal zu gefährlich war. Also was halt wirklich, wie es in dem Buch halt auch so gut beschrieben ist, was mit der Gesellschaft passiert und wie Menschen immer weiter zu Monstern werden. Ja. Ich glaube, es gibt ja auch so ein Kapitel in 3 Tagen zum Tier oder sowas. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, oder in 3 Tagen auch darum ging, also ja, wann man dehydriert und genau. Die Funktion dann auch abschalten, so dieses.
Genau. Und das hat mich halt wieder hier total daran erinnert. Und was auch gesagt wurde, dass es die Bewohner der besseren Stadtteile in Indien, die konnten sich eben Wasser kaufen, haben dadurch allerdings ihr komplettes Vermögen verloren, was auch wieder richtiges Ungleichgewicht ausgelöst hat. Und für Bauern natürlich war es komplett schlimm, weil sie jetzt alle ohne Lebensgrundlage dastanden, weil ihre Felder vertrocknet sind. Also extreme Armut, jetzt auch die besser gestellten Leute, reichen Leute, fallen jetzt in die Armut zurück, weil sie jetzt mal Wasser gekauft haben. Und was ich ganz furchtbar fand, dass außerhalb der Millionenstadt die Randbezirke, quasi das Land, wurde komplett überhaupt nicht mit Wasser versorgt im Sommer. Also da war quasi die einzige Möglichkeit, da gab es irgendwie Trinkbrunnen, die sind so kilometerweit entfernt gewesen von manchen. Und die Familien, die eben junge Kinder hatten, die diesen Marsch so quasi überstanden haben, mehrmals am Tag, die sind dann quasi mal 10 Kilometer hingelaufen, 10 Kilometer zurückgelaufen, das Ganze 4-mal am Tag. Krass. Also konnten nicht in die Schule gehen, auch wieder Bildung war überhaupt gar nicht da. Das ist, finde ich, wahnsinnig furchtbar. Und das verdeutlicht ein bisschen das, was in dem Buch passiert ist, dass es gar nicht unwahrscheinlich ist und komplett eigentlich realistisch ist. Ja.
Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass weltweit nur 89% der Bevölkerung wirklich regelmäßigen Zugang zu Trinkwasser hat.
Ja.
Und dass ganz viele Menschen dann einfach kein Trinkwasser haben oder das halt erst reinigen und klären müssen oder ewig lange Märsche antreten müssen und hoffen, dass noch was da ist und so weiter. Und das ist ja auch ein Thema, zum Beispiel in Südamerika wird ja Wasser zunehmend privatisiert. Das heißt, es gehört dann großen Firmen und man muss halt also Unsummen einfach dafür bezahlen. Was halt einfach so ein Grundlebensgut ist. Also deswegen finde ich das auch in dem Roman so nachvollziehbar, weil einfach Wasser brauchst du und du kannst nicht lange ohne Wasser. Es ist nicht wie bei der Zombie-Apokalypse, wo du gucken musst, dass du erstmal einen Unterschlupf findest, sondern die Menschen haben ja alles, aber ohne Wasser wird das halt nichts.
Genau, was du schon erzählt hast mit dem Zugang zu sauberem Trinkwasser, habe ich auch nochmal dann komplett, also mal konkret in der Zahl, habe ich rausgefunden, 2,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Mhm.
7,63 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde, also wahnsinnig viele. Und hast du auch gelesen, wie viele Menschen überhaupt keinen Zugang zu Wasser haben?
Nee.
Müssen wir mal schätzen. Also wie gesagt, 2,1 Milliarden haben keinen Zugang zu sauberem Wasser Und wie viel schätzt du, haben überhaupt keine Grundversorgung mit Wasser, also haben überhaupt keine verfügbar. Also
na, wahrscheinlich so die Hälfte davon, 1 Milliarde vielleicht?
Ein bisschen weniger, rund 884 Millionen Menschen. 2018 gar kein Wasser. Gar kein Wasser, gar kein Zugang.
Oh.
Also entweder, und dann nehmen sie dann diese Höllenritte, wo sie dann wirklich dann zum Brunnen, von Brunnen zu Brunnen leben. Aber natürlich, also gerade musste ich auch irgendwie damit Essen versorgen, wenn du immer noch auf der Suche nach Wasser bist. Genau, und das fand ich halt, diese Zahl ist halt furchtbar. Und wo schon gesagt wird, in der Statistik, die ist von 2018. Und dieses Jahr war ja noch mal ein wärmeres Jahr. Also wahrscheinlich ist die Zahl noch mal extrem rasant gestiegen.
Das wird ja auch nicht besser, was das angeht.
Nee, da habe ich halt auch gelesen, dass Experten sind sich einig darüber, dass bereits im Jahr 2050, also das ist ja gar nicht mal so lange hin, 7 Milliarden Menschen täglich mit dem Problem der Wasserknappheit halt konfrontiert sein werden.
Also alle praktisch.
Genau. Alle bis halt auf diese extrem reiche Oberschicht. Mhm. Es gibt ja gar nicht so viele, also die Reichen sind ja nur ein kleiner Prozentteil von den ganzen Menschen, denen es wirklich so gut geht. Und die Zahl finde ich halt so erschreckend. Also klar, wir wachsen auch immer weiter. Wahrscheinlich gibt es dann auch ein paar.
Ja, es wird auch geschätzt, dass es dann 10 Milliarden Menschen gibt.
Genau. Aber trotzdem so diese Zahl 2050, 7 Milliarden Menschen und da Wasser, also die mit Wasserknappheit auf jeden Fall zu tun haben werden, finde ich halt extrem. Und das merken wir auch jetzt bei uns in der Stadt, wo halt schon gesagt wurde, ja, wenn da halt dieser eine Fluss, bei dem wir jetzt unser Wasser immer rausspeisen, Trinkwasser quasi rausfiltern, wenn der halt dann auch nicht mehr so kommt, wo halt auch schon unsere Stadt jetzt Probleme hatte letztes Jahr im Sommer. Und das ist halt echt, also ich finde das schon ziemlich schlimm.
Ja.
Also so, fast so ein bisschen unvorstellbar, weil man es halt so gewohnt ist.
Ja, machst du Wasser an auf. Gerade hier, genau, privilegiert ist.
In dem Buch wurde ja auch beschrieben, das Ganze hat so ein bisschen angefangen, weil die Leute dann nicht mehr ihre Pools befüllen durften.
Ja, und ihre Rasen durften nicht mehr bewässert werden.
Genau. Das waren so die Vorstufen, Anzeichen, dass es halt kein Wasser mehr geben wird. Ich habe es immer auch vergessen zu erzählen, bei Dry ist ja der Auslöser, dass, weiß ich mal, wie der Bundesstaat hieß, dass der quasi den...
Kalifornien?
Nee.
Ach so, der darüber.
Mhm.
Ja, die... Mhm. Ich weiß nicht mehr. Geografie Amerikas.
Also quasi ein Bundesstaat in Amerika hat quasi diesen Zugang. Ich glaube, der Colorado River wurde doch abgetrennt, weil die Stadt eben gesagt hat, ja, der Bundesstaat, wir brauchen das Wasser selber. Wir können das leider nicht nach Kalifornien weiterleiten lassen. Wir brauchen das, das reicht sonst nicht. Und dadurch ist diese Wasserknappheit entstanden. Genau. Und ja.
Ja.
Du guckst gerade so mega nachdenklich.
Naja, klar, weil das nachdenklich. Also das Thema macht nachdenklich.
Genau. Und natürlich kann das bei jeder Stadt halt passieren. Kann man sich ja mal informieren, wo eure Stadt zum Beispiel das Wasser herbekommt, aus welchem Fluss das gespeist wird oder aus welchem See. Also super interessant, wenn man sich dann mal anguckt, okay, wie viel wurde jetzt so verbraucht. Und wie gesagt, bei unserer Stadt wurde eben schon angedeutet, dass es alleine, wenn wir so weiter so viel konsumieren, dass es nicht mehr reicht für nächsten Sommer schon. Also dass man sich dann halt Wasser aus dem Ausland oder aus anderen Bundesländern kaufen muss.
Ja.
Und das ist schon erschreckend. Und dann gerade nochmal mit der Statistik, dass 7 Milliarden Menschen täglich mit Wasserproblemen zu tun haben werden, finde ich Wahnsinn. Jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang mit Indien. Habe ich auch mal angeguckt, was jetzt so das allgemeine Fazit war. Da wurde gesagt, gerade weil in Indien hat extreme Probleme mit der globalen Erwärmung. Also die merken, dass gerade extrem einfach kein Regen mehr fällt, wo die eben ihr Trinkwasser draus gewinnen. Wurde gesagt, dass bis zum Jahr 2030 der Wasserbedarf 2-mal so hoch sein wird wie die verfügbaren Ressourcen. Und dass die Versorgung mit Leitungswasser für die rund 4,5 Millionen Menschen wurde bereits um 40% gekürzt, auch schon vorher. Also die haben jetzt einfach generell nur noch die Hälfte an Wasser zur Verfügung, wie sie früher hatten. Und 2020, also nächstes Jahr, soll schätzungsweise den 21 größeren Städten Indien das Wasser komplett ausgehen. Wow. Nächsten Sommer. Wenn das nicht extrem regnen sollte oder wenn nicht irgendwo, es gibt da solche Aufbereitungen, wo aus Meerwasser Trinkwasser gemacht wird.
Ja, aber ich glaube, das ist unglaublich aufwendig und teuer und so.
Genau, man muss das auch, die sind überhaupt nicht, die haben ja keine Maschinen, die haben noch nichts gebaut.
Hm.
Also wahrscheinlich werden sie es nicht schaffen. Und die Regierung ist auch jetzt schon panisch im Überlegen, wie sie das nächstes Jahr abwiegeln soll bei 21 größten Städten.
Also naja, ich kann mir vorstellen, dass da auch wieder einfach viele Leute einfach fliehen werden und irgendwo versuchen hinzuziehen, wo es dann besser ist.
Aber ich meine, kannst du es in den Raus wahrscheinlich auch schwierig und für die ärmeren Menschen überhaupt nicht machbar.
Ja.
Jetzt haben ja gerade die reichen Leute auch ihr Geld verloren, weil sie sich Wasser kaufen mussten. Also es wird, glaube ich, ein richtig schlimmes Thema noch sein werden. Wahrscheinlich wird es dann mit Flugzeugen, wo sind das Wasser einfach aus anderen Ländern. Aber
das war ja auch in Dry so ein Thema, wie eine Frau versucht, einfach wegzufliegen.
Ja.
Von der Region, einfach dahin, wo es besser ist, und dann einfach nicht wegkommt, weil am Flughafen alles überrannt ist und die nicht mehr fliegen können, weil keine Plätze mehr sind und ihr Flug wird dann verbucht auf später und dann auf noch später und auf noch später. Und
ich glaube auch, dass die Bevölkerung wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel solche Statistiken, ob die da so rankommen, weil du versuchst ja immer als Regierung jetzt keine Panik ausbrechen zu lassen.
Hm.
Und bei Kalifornien wurde es ja auch nicht gesagt, zum Beispiel, weil die Regierung ja auch gesagt hat, es wird alles besser, wir kümmern uns drum.
Ja, bleiben Sie schön zu Hause, warten
wir. Genau. Ist es ja auch sinnvoll, weil du willst ja nicht, dass irgendwie Krieg ausbricht oder alle Leute auf einmal sich gegenseitig umbringen. Man will ja eine Panik vermeiden. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob da jetzt schon so ein Umdenken bei vielen ist, oh ja, nächstes Jahr wird es natürlich noch schlimmer, wir müssen jetzt das Land verlassen. Sondern wahrscheinlich wird es wieder erst sein, der Mensch geht ja immer davon aus, es wird schon alles.
Ja.
Globale Erwärmung, das wird schon alles. Wir müssen nichts dagegen tun. Ich lasse alles so wie bisher. Das klappt schon. Es wird auch noch Eisbären in 50 Jahren geben.
Gibt es die Erwärmung überhaupt? Ich meine, die Sonne scheint halt stärker.
Ja, genau. Also deswegen, ich kann mir vorstellen, dass wieder so ein, okay, es war jetzt ein Problem. Die haben es geschafft. Jetzt erstmal ist es besser geworden. Regenzeit ist angebrochen. Ich bin mir unsicher, ob da jetzt schon so... ob da auf die Experten gehört wird und schon was gemacht wird oder einfach gesagt wird, okay, wir versuchen einfach bei den Politikern irgendwie das so zu schaffen, dass die auf jeden Fall genug Wasser haben.
Aber du kannst ja auch schlechte Leuten sagen, so seid mal jetzt ein bisschen sparsamer, wenn die halt sowieso schon nichts haben.
Ja, also 40% des Wassers zu kappen ist schon extrem.
Vielleicht sollte auch einfach der Rest der Welt sparsamer sein.
Ja, das sowieso.
Mehr drauf achten.
Ja.
Weiß nicht, hast du denn, nachdem du das Buch gelesen hast, irgendwas verändert?
Also auf jeden Fall die Duschen, gebe ich, also wenn ich dann mal dusche.
Also nicht mehr duschen.
Nee, aber also wenn ich halt dusche, immer wirklich halt, bin ich, glaube ich, 3 Minuten, da bin ich komplett fertig mit allem. Also weil ich halt wirklich nur quasi das einmal zum Nass machen, dann einseifen, abspülen und dann passt das meistens schon.
Ja.
Genau, und ja, dieses Baden mache ich halt auch, aber da benutze ich zum Beispiel das Wasser mal für alles. Also
komplett. Den Abwasch gleich noch mit.
Was?
Noch gleich mit den Abwasch.
Nee, aber zum Beispiel früher habe ich halt dann immer noch mal meine Haare abgespült oder sowas. Und das ist mal extra gemacht. Und mittlerweile nämlich halt auch das, wenn ich an der Badewanne liege zum Beispiel, dann das Wasser halt für alles, für Haare waschen, Körper waschen, komplett einmal.
Mhm.
Genau. Aber ich bin ein bisschen sensibler damit umgegangen. Oh, genau, das ist auch noch sowas. Wir haben uns Sodastream gekauft. Also weil ich ja, ich mag Leitungswasser, finde ich geschmacklich war wirklich nicht so gut. Ich mag dieses Sprudelwasser. Und da haben wir früher halt immer, glaube ich, von Gerolstein einfach diese Flaschen da gekauft. Ich
glaube, es ist Glas oder
Plastik. Ja, weil die einfach, fand ich, geschmacklich qualitativ am hochwertigsten waren. Und da haben wir eben auch mal gelesen, wo die halt herkommen, wie viele Kilometer die hinter sich haben, die Flaschen, bis sie dann hier sind. Ich meine, Gerolstein, glaube ich, gibt sich Mühe, dass sie das wieder verwerten können, die Flaschen. Aber naja, trotzdem ist es nicht so toll. Und haben wir dann uns so das Team geholt und es ist viel nachhaltiger. Nehmen dann normales Leitungswasser dafür und genau.
Und benutze den jetzt regelmäßig? Und
ja, so das hier?
Hm?
Ja.
Weil du meinst, du hast ja auch Tropfen dazu gekauft, wodurch dann Minerale da reinversetzt werden?
Irgendwie genau. Sowas. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, aber in dem normalen Trinkwasser sind ja quasi Minerale alle schon rausgefiltert, die der Körper allerdings braucht, um das Wasser zu verwerten. Also wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, einen halben Liter normales Leitungswasser trinkt und danach wahnsinnig schnell aufs Klo gehen müsst, heißt es, ist ein Zeichen, dass die Wasserqualität einfach nicht so hoch ist, weil dein Körper das Wasser nicht verwerten konnte, dem fehlen die Minerale. Und da habe ich mir dann nochmal so ein Pulver geholt, wo quasi Calcium, Magnesium, Natrium, alle möglichen Minerale eben so drin sind. Und das mache ich mir dann mal in die Sodastream-Flasche so ein Löffelchen rein, fülle das Wasser drauf und dann lasse ich es sprudeln und dann ist alles gut.
Hm.
Und ich glaube, diese Dose, die hält auch Ewigkeiten. Also da braucht man so wenig von, dass man den Bedarf gedeckt hat. Das ist wirklich gut. Und bei dir?
Mir schmeckt Mineralwasser nicht. Ich bin ein Leitungswassermensch. Ich achte immer drauf, wie viel ich trinke. Aber das hat jetzt nichts mit Sparsamkeit zu tun, weil ich mehr darauf achte, dass ich mehr trinke.
Das ist auch gut, auch wichtig, ja.
Aber ja, was das Duschen angeht, ist mir dann auch aufgefallen, dass ich jetzt einfach weniger versuche, weniger Wasser zu verbrauchen. Und ich versuche auch kälter zu duschen. Weil durch die Hitze und so weiter wird ja auch mehr Energie verbraucht.
Mhm.
Und ansonsten habe ich einfach mit ganz vielen Menschen geredet und versuche die, hey, bewusst machen.
Ja, ist auch gut.
Es gibt ja so Menschen, die, also ich kenne meine Cousine zum Beispiel beim Zähneputzen, lässt sie die ganze Zeit das Wasser laufen, nebenbei.
Krass.
Was halt gar keinen Sinn macht. Ich habe dir auch schon tausendmal gesagt, dass sie jetzt aufhören. Und ich glaube, die hat es auch gelassen inzwischen. Einfach das Wasser abdrehen dabei und halt abspülen und sowas. Und ja, wie gesagt, beim Abwasch. Früher habe ich halt eher das einfach abgespült und gut ist. Und jetzt mache ich mir halt richtig immer Abwaschwasser rein. Und macht das dann in einer Ladung sauber und so weiter, dass es halt weniger verbraucht wird. Und Ja, baden war jetzt im Sommer eh nicht so oft ein Thema.
Nee, stimmt, im Sommer ist das sogar sehr unangenehm.
Ja, also mehr so kleine Sachen.
Aber ich finde, was man auch vielleicht dann ja schon erwähnen kann, du bist ja Vegetarierin. Ja. Ich bin Veganerin. Ich glaube, das macht auch einen unglaublichen Unterschied.
Ja, was auch an Wasser verbraucht wird einfach für Fleischproduktion.
Zum Beispiel, wenn man sich einen Hamburger oder sowas bei McDonald's holt, ist da genauso viel Wasser drin, als wenn man 3 Monate lang die Dusche einfach offen lässt.
3 Monate?
Ja, das, also die ganze Industrie, also gerade wenn ihr euch mal darüber informiert, also quasi die tierische Landwirtschaft ist so ein riesiger Bereich. Ne? Da verbrennen ja gerade in Südamerika die Wälder.
Ja.
Also es ist wirklich so schlimm, was da alles gemacht wird. Und also ein ganz nochmal ein eigenes Thema, glaube ich, für sich. Aber um das abzukürzen, da fließt so viel, unglaublich viel Wasser rein, so viele Liter, dass da halt wirklich extrem. So einen kleinen Hamburger. Also einfach, ich finde, wenn man sich das mal so, gibt es da verschiedene Zahlen, die man sich mal angucken kann im Internet, wie verschiedene Seiten. Ich finde, das rüttelt einen nochmal so wach, wenn man wirklich nochmal diesen Vergleich hat. Okay, ich kann 3 Monate einfach die Dusche halt anlassen. Oder ich kaufe mir einen Hamburger. Mhm. Also, ja.
Ja, so ein bisschen Bewusstsein ist, glaube ich, wichtig, was vielen Leuten da noch fehlt. Aber.
Also das ist, glaube ich, auch ganz viel zum Wasser sparen, wenn man die Ernährung ein bisschen optimiert und ein bisschen sich informiert und guckt, okay, muss es denn immer Gemüse, Obst, Fleisch sein, was vom anderen Ende der Welt kommt?
Ja, gerade auch so Avocados im Sommer, im Winter meine ich. Und sonst wo.
Aber Avocados werden immer so schlecht geredet. Ich glaube, Avocado ist trotzdem...
Ja, aber ich glaube, so tropische Früchte generell, wenn du die einfach rund um die Uhr haben kannst, weißt du immer, was die für einen Weg auf sich haben und auch im Quecksäure und so ein Kram.
Aber ich glaube immer noch, trotzdem Fleisch ist so... Ja, klar. Glaube ich, noch mal eine andere Hausnummer als ein Avocado. Aber klar, einfach halt so ein bisschen gucken und glaube halt in Maßen und ein bisschen bewusster essen, sich mal damit auseinanderzusetzen, hilft, glaube ich, auch schon viel der Welt. Genau.
Ja, gut.
Okay, kommen wir als nächstes zu den Neuerscheinungen, über die wir euch jede Woche informieren. Was hast du denn Schönes rausgesucht?
Und zwar ist jetzt im Oktober neu erschienen Palast aus Glas, eine Reise durch die Spiegelwelt. Das neue Buch von Cornelia Funke.
Ja.
Und einige werden es erkennen, von ihr war ja auch der Reckless-Roman. Und zwar spielt das jetzt in der gleichen Welt, also in dieser Spiegelwelt, die da vorgestellt wird. Und hier begleiten wir halt wieder Jacob Reckless auf der Suche nach dem Kamm einer Hexe. Wie es in der Beschreibung steht, erleben, wie Celeste im Kleid der Füchsin zur Gestaltwandlerin wird. Also die Füchsin aus Reckless aus dem ersten Teil, von der ich sprach. Begegnen halt dem Bildhauer wieder und reisen hinter den Spiegeln nach London, Madrid, Stockholm und Hamburg.
Cool.
Ja, ich finde auch, das klingt, also das Cover ist super schön. Und obwohl ich mich an kaum was erinnere aus Reckless, erinnere ich mich noch an das gute Gefühl. Und ich finde, die Inhaltsangabe klingt richtig schön und spannend halt an. So ein bisschen eine Weltreise in der Spiegelwelt einfach. Und einfach nach mystischen Abenteuern. Genau, wäre vielleicht was für die eine oder andere Person. Ich werde es mir wahrscheinlich zulegen.
Weißt du, in welchem Verlag das erschienen ist?
Das erschien im... Ja, natürlich weiß ich das. Das habe ich mir gemerkt.
Entschuldigung.
Im Dressler Verlag.
Okay.
Ja.
Und das ist jetzt auch schon draußen?
Genau, das ist jetzt im Oktober frisch erschienen.
Ah, okay.
Was hast du?
Ich habe Neon Birds von Marie Grassoff. Kommt am 1.12.2019 raus.
Mhm.
Hast du davon schon gehört?
Nee. Neon.
Neon Birds, genau. Aha. Ich lese dir mal die Inhaltsangabe vor. Es ist das Jahr 2101. Ein außer Kontrolle geratener technischer Virus. Entschuldigung. Ein außer Kontrolle geratener technischer Virus verwandelt Menschen in hyperfunktionale Cyborgs, die dem Willen der künstlichen Intelligenz Kami gehorchen. In Sperrzonen eingepfercht werden sie von Supersoldaten bekämpft, die man weltweit als Stars feiert. Doch die Mauern beginnen zu bröckeln. Sekten beten Kami als Menschengott an. Und während der Kampf zwischen Menschheit und Technologie hin und her wogt, versuchen 4 junge Erwachsene, den Untergang ihrer Zivilisation zu verhindern. Hm. Also ist so Sci-Fi. Genau.
Dieses Androiden-Ding.
Mhm.
Roboter.
Und ich finde es super interessant, weil ich folge Marie Grassoff auch auf Instagram und bin auch Leserin ihres Blogs. Und ich finde es super interessant. Also sie, ich glaube, sie hat zum ersten Mal schon vor über einem Jahr von dem Buch erzählt und tut dann immer so ab und zu mal so Schnipsel. Ja, so Schnipsel zeigen aus dem Buch. Also gerade hat sie eine Lesegruppe veröffentlicht, wo man die ersten 35 Seiten des Romans lesen kann.
Also eine deutsche Autorin, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Und Ja, ich finde es einfach super gut, jetzt bin ich ein bisschen raus.
Die Schnipsel, auch, die sie verteilt.
Sie hat auch zum Beispiel schon mal die ersten Tracks aus dem Hörbuch vorgespielt. Und das Hörbuch hat mich komplett gepackt. Ich fand es so interessant, also gerade sie ist ja eine Königin des Weltenbaus, also kann da ganz viel drüber erzählen. Letztens einen Podcast mit ihr gehört, wo sie ein bisschen beschrieben hat, wie man Welten bauen kann. Und in dem Fall denkt sie sich ja auch eine komplett neue aus. Und ich fand das so interessant, wie das beschrieben wurde. Und ich finde, der Klappentext verrät auch nicht zu viel. Es ist eher so ein Gefühl, was er hinterlässt. Und das ist halt irgendwie so, okay, künstliche Intelligenz und dann vier junge Erwachsene, die dagegen ankämpfen. Und was ich halt cool finde und warum ich mir das Buch rausgesucht habe, sie hat eine Vorbestelleraktion gemacht zu Neon Birds. Und zwar, wenn man das Buch jetzt vorbestellt und ihr quasi den Bestellbeleg und ihr Screenshot schickt an ihre E-Mail-Adresse, findet man alles auf ihrem Blog, bekommt man 5 Charakterillustrationen zugeschickt und eine Cover-Postkarte von Neon Birds mit einer Unterschrift, also
ein Autogramm direkt. Für ihr.
Genau, und das schickt sie dann jedem zu, der an dieser Aktion teilnimmt. Sie hat schon gemeint, so mal gucken, bis jetzt sind über 400 E-Mails reingekommen. Aber sie gibt sich halt voll Mühe und hat die Aktion bis jetzt noch nicht begrenzt. Also sie wird sie irgendwann halt dann cutten und sagt, okay, das schaffe ich sonst nicht. Genau, aber das fand ich voll die coole Aktion. Ist halt auch komplett kostenlos. Man muss einfach, wie gesagt, nur vorbestellen und ihr dann die Adresse von einem schicken und die Bestellbestätigung. Und dann kriegt man einen Brief von ihr. Und das finde ich halt voll cool. Und sie hat die Charakterillustration auch schon gezeigt. Und die sehen halt unglaublich gut aus. Also sie hat da... Sie ist auch Grafikerin, hat die Illustration aber nochmal von...
Hat sie die selber gemacht?
Nee, ich glaube nicht, aber sie macht auch Cover-Designs. Und da kann man mal auf ihren Blog gehen. Die sehen so schön aus. Also gerade für den Drachenmond-Verlag, der ist ja ganz beliebt für seine tollen Covers. Hat sie auch ganz viel schon gemacht. Also kann ich dir nur empfehlen. Sieht wirklich toll aus. Aber die Illustration hat sie von jemand anderem machen lassen, aber die sehen auch total toll aus. Und ich finde halt, weil man immer wieder mal so ab und zu so einen kleinen Teaser quasi bekommt von ihrem Buch, hat man da noch mehr Lust drauf und ist mal was ganz anderes. Ich lese ja immer mehr so größtenteils halt Fantasy und New Edit. Aber ich bin trotzdem total gespannt auf das Buch. Und wie gesagt, die Leseprobe ist schon wahnsinnig gut. Man kann es, glaube ich, auch auf... Nee, wobei, ich glaube, da verirre ich mich. Ich wollte gerade sagen, auf Lovely Books gibt es gerade eine Aktion, wo man eine Leserunde machen kann, wo man sich für bewerben kann. Dann bekommt man das Manuskript zugeschickt und kann dann schon mal drüber diskutieren und rezensieren. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob es Lovely Books ist, deswegen
im Netz.
Findet, also entweder ihr geht mal auf Maries Instagram-Seite oder auf ihrem Blog, da findet ihr auf jeden Fall Informationen dazu. Auch wer zum Beispiel das Thema Schreiben, Bücherschreiben interessiert, findet ihr auch so viel Material bei ihr. Sie hat auch Vorlagen gemacht zum Weltenbau und Charaktererstellung. Also super cool und ja, macht auch super lustige Insta-Stories und kann ich nur empfehlen. Sie kommt aus Leipzig. Also wohnt jetzt in Leipzig, genau. Und super cool, ja.
Aber vorbestellt hast du es noch nicht?
Doch, ich habe aber Redaktion mitgemacht.
Du hast das schon gemacht?
Genau, also ja, ich habe gestern mir das eben rausgesucht, dachte mir so, naja, jetzt muss ich es aber auch, wenn ich schon vorstelle. Also, und ich wollte sowieso bei der Aktion mitmachen und es bei Hugendubel bestellt und dir gleich eine E-Mail geschrieben und freue mich jetzt mega drauf, wenn dann so am 1. Dezember das Buch eintrifft und dann hoffentlich dann auch in kurzer Zeit nachher dann ihr Brief mit den Charakterillustrationen.
Macht sich sicher auch gut im Bücherregal.
Ja, ich finde es einfach so cool auch, dass man auch so ein Autogramm
mit dazu bekommt. Ja, sowas Persönliches gleich mit dabei.
Genau, und dass sie sich auch vor allem die Mühe macht, also es ist unglaublich viel Arbeit, dann so über 500 Briefe zu machen. Also finde ich super cool. Und ich habe mir das Buch bei Hugendubel bestellt und ich weiß nicht, ob du das manchmal machst. Ich mache es mir schon manchmal, dass ich mir das Buch, ich habe es mir als Geschenk verpacken lassen.
Und dann nicht selbst?
Ja, und dann so, man kann ja immer so einen kleinen Text dazu schreiben. Und da habe ich so,
liebe dich, ich liebe dich.
Da habe ich mir so, liebe Mandy, ich wünsche dir einen wunderschönen 1. Dezember, genießt die Weihnachtszeit.
Wow.
Ich finde das immer so schön. Tatsächlich habe ich schon, Mirella macht das ja auch, also die YouTube-Mirella, auch letztens drüber gesprochen. Ich mache das manchmal auch.
Ach, das ist
und ich hoffe, ich vergesse das jetzt schnell wieder, damit ich dann wirklich überrascht bin und so, ach cool, ein Geschenk von mir an mich.
Was ist da nur drin?
Das ist so voll so ein Treat-Yourself-Moment gewesen.
Ja.
Und, ich freue mich einfach super drüber und ja.
Okay, naja, schön. Ist ja auch noch 1,5 Monate hin, bis es dann ankommt.
Ja, genau.
Bis dann hätte ich es dann auch vergessen, glaube ich.
Ja, hoffen wir es mal. Okay, dann was lesen wir denn nächste Woche? Oder was stellen wir denn nächste Woche vor?
Nächste Woche reden wir über die Illuminae-Akten, einem Science-Fiction-Roman, der halt irgendwie ganz besonders ist, dadurch, dass er geschrieben ist, durch Chatverläufe, durch Videokameraaufnahmen, Interviews, E-Mails, sowas.
Genau, ich glaube, von dem Buch habe ich ja letzte Woche schon im Tag drüber gesprochen.
Ja.
Genau. Und das Buch tun wir jetzt nochmal richtig auseinandernehmen und euch das vorstellen. Und genau. Was bleibt uns sonst noch zu erzählen?
Folgt uns auf Instagram. Wie gesagt, da kriegt ihr mal die Updates, wann eine neue Folge erscheint. Bei Buchcast Mafia.
Mhm.
Und ansonsten könnt ihr auch gerne auf unseren Kanälen vorbeischauen. Bei mandys.books geht es nochmal um einige andere ausgewählte Romane. Und bei mir gibt es bei sketchy.sophia einige Bilder zu sehen, gerade jetzt zum Inktober.
Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau.
Tschüss. Tschüss. Awkward Ende.